Let's talk about Tennis. Der Schweizer Tennis-Podcast von Swiss Tennis. Aus Let's Not Talk About Tennis wird Let's Talk About Tennis. Ganz herzlich willkommen zum neuen Podcast-Format von Swiss Tennis. Ja, ab sofort reden wir hier jeden Monat über die brennendsten Themen aus der Schweizer, aber auch aus der internationalen Tenniswelt. In einem zweiten Teil legen wir dann den Fokus jeweils auf ein Schwerpunktthema. Heute mit dem Mann, der das Tennis-Game quasi einmal durchgespielt hat, könnte man sagen. Als aktiver Spieler war er sehr erfolgreich gewesen, als Coach sogar noch mehr. Und als TV-Experte hat er sowieso Kultstatus. Unser Gast ist er heute aber, weil er seit mittlerweile 12 Jahren erfolgreich als Captain vom Schweizer Fed Cup oder eben Billie Jean King Cup Team amtet. Heinz Günthardt, schön bist du
da. Ja, schön da zu sein.
Heinz, den Freitag und Samstag spielst du mit deinem Team in Biel gegen Polen und der erneute Einzug in die Billie Jean King Cup Finals. Was ist jetzt ein bisschen anfangs von der Woche zuvorderst in deinem Kopf gerade?
Die richtige Einstellung dazu zu finden, weil die Polinnen sind sicher eines der besten Teams überhaupt und wir sind da Aussenseiter, aber wir spielen zuhause. Und glücklicherweise spielt man nicht gegen irgendein Ranking oder Papier, sondern nur gegen einen Ball, der einem entgegenkommt, und die Einstellung, die müssen wir dann auch finden.
Also, und über dein Team und das Duell mit Polen reden wir später in diesem Podcast noch ausführlich. Polen, die ja mit der Welt Nummer 1 Iga Świątek antreten werden. Lass uns jetzt aber ein paar andere aktuelle Themen aus der Tenniswelt besprechen zusammen. Und wir bleiben hier am Anfang gerade noch in der Schweiz. Wir haben uns ein bisschen auf der Männerseite ein Sorgenkind aktuell. Und das Sorgenkind heisst Dominik Stricker. Der hat letzte Saison ein wunderbares Jahr gehabt, hat sich ein bisschen den Durchbruch geschafft auf der ganz grossen Bühne mit dem Achtelfinaleinzug unter anderem bei den US Open. Und ist jetzt aber schon seit Anfang Dezember verletzt, kämpft mit Rückenproblemen, weiss immer noch nicht so recht, wenn er überhaupt wieder zurückkommt. Wie schwierig ist das oder kann das sein für so einen jungen Spieler, in dem Moment vom bisher maximalen Erfolg den Dämpfer zu verkraften?
Ja, um in die ersten 100 zu kommen, braucht es verschiedene Sachen. Also das eine ist Selbstvertrauen. Und dann muss man physisch, vor allem im Mannentennis, absolut top sein. Und man muss eben auch das Vertrauen haben in den Körper, dass man das kann. Also eins ist sicher, der Dominik wird das Tennisspielen nicht verlernen. Also, so wie er Tennis spielt, das ist für ihn wie Velofahren, das wird immer funktionieren. Die Frage ist, ob der Körper es zulässt, dass er auch auf allerhöchstem Niveau dann kompetitiv ist. Weil wenn ich nur 10, 20 cm langsamer werde auf 3 Meter, dann habe ich ein riesiges Problem im Mannentennis, oder? Mhm. Und das muss ich erst noch zeigen. Und dann kommt immer noch die Komponente dazu. Beim US Open hat er enorm Selbstvertrauen können danken, indem er nicht zuletzt auch den Tsitsipas auf einem grossen Platz in 5 Sätze können schlagen. Und es braucht meistens länger, Selbstvertrauen aufzuladen, als dass man es verliert. Und eins ist klar, wenn man eine lange Pause hat, ist man am Anfang ein bisschen verunsichert. Und wenn man dann wieder weiss, ob der Körper hebt oder ob das Tennis auch wirklich vorhanden ist, kann es schon eine schwierige Phase sein, vor allem in den ersten Wochen.
Und der Moment ist ja wirklich brutal, wenn man das so sagen kann. Eben, er hat den Sprung in die Top 100 geschafft noch Ende Saison. War damit fix qualifiziert war auf das Hauptfeld von den Australian Open. Hat also nicht mehr mühsam durch Quali müssen, wie noch letztes Jahr, wo er das jeweils geschafft hat. Und dann der Rückschlag. Also es ist wirklich so im plötzlich möglichen Moment eigentlich.
Ja, so im Moment ist es sowieso nie gut, oder? Aber es gibt noch Möglichkeiten. Es gibt etwas wie Protected Ranking auf der ATP-Tour. Das kann so sein, dass er, wenn er 6 Monate nicht spielt, da gibt es jetzt gewisse Regeln dazu, wo wir jetzt nicht ins Detail geben wollen, dass er mit dem alten Ranking gewisse Anzahl Turniere spielen kann. Das heisst, zumindest das verliert er nicht. Und das ist auch enorm wichtig, dass wir dem DK weitermachen, wo du aufgehört hast, wie, wenn du durch die Mühle von der Qualifikation, das ist dann wirklich zäh. Vor allem, wenn man jung ist und man weiss, man wäre eigentlich schon vorne gewesen. Mhm.
Was traust du ihm zu in diesem Jahr, wenn er dann mal wieder spielt?
Ja, er ist ja wirklich ein hervorragender Tennisspieler und es wird wirklich nur davon abhängen, wie gut er zu Fuß ist. Wie auch schon in der Vergangenheit hat er zwischendrin Verletzungen gehabt. Das Tennis ist bei ihm eigentlich kein Problem, aber eben die Athletik, die paar Zentimeter Schnelligkeit, die es braucht, nicht zuletzt auch beim Return, die verliert man sehr, sehr schnell und es braucht einiges, um sie wieder zu gewinnen. Und das ist nicht nur mit der Athletik zu tun, sondern eben auch das Vertrauen in die Fähigkeiten, dass man den Gegner lesen kann. Und das muss man sich dann zuerst holen.
Einer, der eigentlich von Selbstvertrauen nur so könnte, trotzdem ist eigentlich der Novak Djokovic. Ich meine, er muss schon lange niemandem irgendetwas beweisen, logischerweise mit seinen 24 Grand Slam Titeln. Die Meldung, die jetzt kürzlich gekommen ist, Training vom Coach, vom Goran Ivanisevic, das war ein Erfolgsduo, hat seit 2019 nicht weniger als 12 Grand Slam Titel gewonnen zusammen.
Wie überraschend ist die Training für dich?
Also mich sehr überraschend, weil die meisten tun ja nicht noch am Ende von der Karriere etwas ändern. Aber es kann sein, dass er das Gefühl hat, wie dass ihm ein bisschen Energie fehlt und er irgendetwas Neues braucht, damit er sie wieder findet. Vielleicht ist er ein bisschen in einen gewissen Trott reingekommen über die letzten Monate und hat vielleicht vor allem auch das Gefühl gehabt in Melbourne, dass er dort einfach nicht den Trick gefunden hat. Vielleicht eben auch die Passion, die er sonst gehabt, eben der extreme Ehrgeiz, sich vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist. Und vielleicht hofft er mit einer neuen Person, dass das wiederkommt, eben das Prickeln, was es dann auch braucht, um auf allem höchsten Niveau allenfalls nochmal einen zusätzlichen Grand Slam zu gewinnen.
Wie kann man einem Spieler, der alles erreicht hat, so wie auch überhaupt noch etwas geben? Oder du hast selber auch mit den Besten von der Welt zusammen geschafft, im Damenbereich vor allem. Also du weißt, was es bedeutet, mit Spielerinnen zu arbeiten, wo die Besten schon sind. Wie kann man im Besten quasi nochmal einen neuen Input geben? Was braucht denn Novak Djokovic?
Man muss ja auch nicht besser werden als Novak Djokovic, aber versuchen gleich gut zu bleiben. Das ist wie der Usain Bolt, wenn er einen Weltrekord aufstellt. Also er muss nicht noch schneller werden, aber kann er nur mal so schnell laufen? Und das ist schon eine ganz grosse Aufgabe. Und als Coach versucht man, jemanden möglichst auf der Optimallinie zu halten, um es mal so auszudrücken optisch. Und es ist so, dass man als Mensch keine Maschine ist und die verlässt man immer wieder. Und wenn je besser der Coach ist, je öfter kann man jemanden auf dieser optimalen Linie halten. Mhm. Und wenn es in dem Moment vielleicht ein bisschen zusätzlich Energie braucht, wo er vielleicht kann, zapfen mit dem Coach, dann ist es das die Aufgabe vom Coach. Nicht, wie musst du ausholen und besser Vorhand spielen.
Vielleicht hat ja die Training, das ist jetzt eine These, auch ein bisschen damit zu tun, dass du Novak Djokovic nicht nur mit dem eigenen Spiel vielleicht nicht mehr ganz zufrieden ist, sondern dass er halt auch den Druck von den Jungen spürt. Und wenn ich von den Jungen rede, rede ich einerseits von einem Carlos Alcaraz natürlich, aber momentan vor allem von einem Jannik Sinner. Also momentan schießt ja der weg, was auf der anderen Seite vom Platz steht, egal wer es ist. Die Saison von einem Match verloren, schon 3 grosse Turniere gewonnen. Was macht er momentan besser als alle anderen?
Fast alles. Er ist einer, der in der Offensive extrem gefährlich ist. Er nimmt den Ball früher als die meisten. Aber er ist eben auch defensiv gut. Er ist ungemein gut unterwegs, sehr beweglich. Und findet immer wieder eine Lösung. Das hat man auch gesehen im Kibis gegen den Dimitrov im Finale, wo der Dimitrov wirklich eigentlich gut gespielt hat, öfters mal im Netz gestanden ist, man eigentlich das Gefühl gehabt, ja, dann müsste 90% von diesen Punkten gewinnen. Und irgendwie hat der Sinner immer noch einen Weg am Dimitrov vorbeigefunden. Das heisst, er kann eben sehr gut auch improvisieren. Und das kann man vor allem auch dann, wenn man natürlich sehr viel Selbstvertrauen hat. Und es ist klar, dass das jetzt gekommen ist mit so vielen Siegen. Mhm. Aber er spielt schon eine halbe Klasse besser als alle anderen. Der Einzige, der kann mithalten von den Jungen momentan, wenn er sich gut spielt, das ist der Alcaraz. Aber der Alcaraz hat wie letzten Monat halt viele Verletzungen gehabt. Und das bremst schon ein bisschen ein.
Ist ja der Einzige, der eben die Saison schon geschlagen hat. Der Alcaraz hat gewonnen gegen den Jannik Sinner. Ist der Jannik Sinner in deinen Augen die nächste Nummer 1? Er ist jetzt auf Platz 2 schon vorgestoßen. Es ist nur noch der Novak Djokovic vorne da.
Ja, aber im Prinzip, wenn er einigermaßen spielt in den ersten Monaten, passiert das fast automatisch, weil der Djokovic hat mehr Punkte zu verteidigen durch den Sieg bei der French Open und das Finale in Wimbledon als der Sinner. Die Frage ist, wie wird der Alcaraz spielen in dieser Zeit? Also ganz klar ist, dass das Rennen ums Nummer 1 ist zwischen diesen 3 und höchstwahrscheinlich zwischen diesen 2, weil sie werden frischer und mehr spielen als Novak Djokovic.
Jetzt kommt ja der Jannik Sinner, wenn man so zuschaut, sich ein bisschen zulässt, wenn er auch redet, ist so, ja, der dreifache Bub aus dem Südtirol, oder? Sieht man so ein bisschen in ihm. Also ein bisschen der unkomplizierte, nicht gross Star-Appeal, sage ich jetzt einfach mal auch. Und jetzt kommt dann die Welt, wo plötzlich alle etwas von ihm wollen. In Italien ist sowieso schon ein riesen Hype um ihn. Letztens hat Laura Pausini, absolute Weltstar, immer im Interview sogar versucht, noch ein Küsschen mit auf den Weg zu geben. Ist das ein bisschen peinlich berührt gewesen. Mit dem ganzen Rummel musst du irgendwo durch, gerade wenn du nicht aus dieser Welt kommst, auch zuerst lernen umzugehen, oder?
Ja, ganz sicher. Wobei eben Star Appeal ist, was ist das ganz genau? Dass man eben einer von allen ist, kann auch ein Star Appeal sein. Das ist auch in der Schweiz sehr oft so bei den Skifahrern, oder? Das ist quasi der Nachbarsbub, der jetzt gut Ski fährt und das kann sehr attraktiv sein. Er spricht ausgezeichnet Englisch, Deutsch, Italienisch, das hilft auch nochmal. Und dann, rein schon optisch, ist er nicht Durchschnitt, wie er rote Haare hat. Also das hilft natürlich auch schon mal. Jetzt, wie geht man damit um, wenn man Nummer 1 ist? Das kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt gewisse Leute, die freuen sich, wenn sie Favoriten sind, weil da bin ich ja eigentlich besser als der andere. Und können es dann auch so annehmen und laufen mit entsprechendem Selbstvertrauen raus und spielen dann besser. Der Roger Federer ist beispielsweise einer davon. Und da gibt es gewisse andere, die sehr Mühe haben, damit umzugehen. Beispielsweise Naomi Osaka, die dann plötzlich gar nicht mehr spielen will und sie ist müde und ich brauche Zeit und überhaupt und so weiter und so fort. Und es wird sich zuerst noch müssen zeigen, wie das ihnen damit umgeht. Also momentan macht er das ausgezeichnet und wenn ich jetzt müsste wetten, habe ich das Gefühl, er packt das.
Reden wir über etwas anderes. Reden wir über die WTA-Finals. Also wir kommen jetzt zum Frauentennis. Und die wissen wir seit dieser Woche oder seit letzter Woche. Die finden in den nächsten 3 Jahren in Saudi-Arabien, in der Hauptstadt in Riyadh statt. Was sind so deine ersten Gedanken gewesen, als du das gehört hast?
Also die WTA hat sich aus China zurückgezogen, wie ein Mitglied vom Politbüro Tennisspielerin sexuell missbraucht hat. Und gesagt, nein, das geht nicht. Wir können in ein Land gehen, wo so etwas passiert und nicht geahndet wird. Und als Antwort darauf gehen sie jetzt noch mit an, wo Frauen eigentlich institutionell unterdrückt werden. Und das einzige Argument, das man da bringen kann, ja, wir versuchen es, wenn wir dann sieht, sind, über Kontakt halt von innen das Ganze zu ändern. Aber das Argument kann ich eigentlich immer bringen. Rein theoretisch kann ich sagen, also, ich habe bei einem Bankraub mitgemacht, um sicher zu gehen, dass niemand erschossen wird und da bin ich noch der Gut, überspitzt gesagt. Mhm. Also, irgendwo geht es dann auch vom Schluss nur noch darum, wo wird am meisten Geld gezahlt und Geld regiert die Welt.
Aber sind wir denn alle einfach ein bisschen naiv, wenn wir immer noch glauben, dass gerade in einer Sportart wie Tennis, wo ja irgendwie sich immer wieder auf die Fahne schreibt, Gleichberechtigung wollen auch zu forcieren. Equal Pay ist so ein Thema, oder gleiche Preisgelder für Männer und Frauen. Man versucht da wirklich viel zumindest gegen raus zu machen. Und dann kommt so etwas. Sind wir einfach alle naiv, wenn wir glauben, dass das einer Sportart wirklich wichtig ist?
Ja, wir sind nicht neu, wir glauben es ja gar nicht. Also, man will das gerne glauben. Wir erzählen immer die schöne Geschichte, aber wir wissen ganz genau, wie es läuft. Also, seitlang sind die meisten Turniere die grossen in Europa gewesen und in Amerika. Also so große Turniere gegeben, auch Hamburg und Berlin bei den Frauen. Und dann ist Berlin beispielsweise von Katar gekauft worden und so weiter und so fort. Und dann ist man nach China gegangen. Natürlich nicht, wie in China das Klima besser ist. Also wir haben in Peking gespielt und das Smog ist so schlecht gewesen, dass wir gar nicht können atmen. Sondern man geht dort hin, wie sie mehr zahlen. Überhaupt keine Frage. Und das Argument von der Spielerin ist logischerweise, also so, eine Tenniskarriere ist sehr, sehr kurz. Ich muss dafür sorgen, dass ich dann auch später noch leben kann. Und es ist ja alles auch mittlerweile so teuer und überhaupt. Also gab es am Schluss dort an, wo am meisten gezahlt wird. Mhm. Und das Geld ist nun halt momentan im arabischen Raum. Und sie werden immer reicher.
Ist genau. Ich habe ja vorher das Wort naiv gebraucht. Wenn man das glaubt, vielleicht habe ich für deine Folge nicht ganz ideal formuliert. Oder vielleicht ist es auch naiv zu glauben, das sind ja nicht nur Tennisspielerinnen, die da antreten, das sind ja auch Frauen. Sie sind insofern direkt Betroffene von diesen Zuständen, die dort herrschen. Natürlich nicht direkt im Sinne, weil sie nicht dort leben, aber so eine Solidaritätsdenken findet jetzt wenig statt, oder?
Ja, aber da könnte man auch jetzt bei verschiedenen Themen sagen, sehr viel findet zu wenig statt. Also momentan brennt es, glaube ich, in der ganzen Welt ziemlich stark, oder? Und ich gehe immer noch davon aus, dass wahrscheinlich viel mehr gute Leute auf dieser Welt gilt als schlechte. Aber die Schlechten machen viel mehr Lärm, oder? Und am Schluss hat man das Gefühl, alles bewegt sich eben, es geht nur noch um Geld und dieses und jenes und um Macht. Vieles geht darum, wie einfach ein gewisser Prozentsatz von der Bevölkerung nur so denkt. Oder? Und es ist jetzt jeder Spielerin überlassen, zu sagen, nein, ich trete nicht in Saudi-Arabien. Oh, überhaupt keine Frage. Ich glaube, das würde ich wahrscheinlich dann auch akzeptieren, von einem gewissen Punkt.
Aber es passiert nicht.
Aber es wird wahrscheinlich nicht passieren. Oder? Wie? Es ist auch relativ einfach, sich zu rechtfertigen, wenn man gewisse Sachen fürs Geld macht. Ich kann mir dann eben eine schöne Geschichte erzählen. Mhm. Ja, dann sehen jetzt die saudi-arabischen Männer, wie stark Frauen können sein. Und ich weiss, Google was sonst noch. Und das hilft ganz sicher, um auch die Situation der Frau in Saudi-Arabien zu helfen, wenn wir dort hingehen. Ich weiss jetzt nicht mehr, was für ein Geschichtli erzählt worden ist, wo Fußball-WM im arabischen Raum stattgefunden hat, wo FIFA dort hingegangen ist. Aber es hat sicher sehr viele schöne Geschichtli dazu gegeben, die das Ganze rechtfertigen.
Und es werden ziemlich genau die gleichen Geschichten gewesen, die auch jetzt wieder erzählt werden, im Zusammenhang mit den WTA-Finals. Reden wir doch über etwas viel Erfreulicheres noch, Heinz, nämlich über Belinda Bencic. Erfreulich drum, das wissen wir alle, die ist in freudiger Erwartung, bald ist es soweit, dann darf sie ihr erstes Kind auf die Welt bringen. Warum reden wir gerade jetzt über sie? Es hat ein Interview gegeben, letzte Woche in einer grossen Zeitung, wo Andrea Petkovic gegeben hat, die ehemalige deutsche Topspielerin. Und die ist angesprochen worden auf Belinda und hat gesagt, respektive ist gefragt worden, glaubst du, wie stark kann Belinda zurückkommen nach der Schwangerschaft? Und sie hat gesagt, also wenn du mich fragst, ob sie einen Grand Slam-Titel gewinnen kann, dann würde sie wahrscheinlich eher sagen, eher nicht einen, sondern eher sechs. Traut ihr da so unheimlich viel zu bei der Rückkehr. Teilst du die Zuversicht?
Also wenn sie gut spielt, ist sie so gut wie irgendjemand sonst in dieser Welt. Das hat sie schon mehrmals bewiesen. Sie ist Olympiasiegerin geworden. Ich meine, den Billie Jean King Cup haben wir auch als, vor allem auch mit ihr als Locke vorne gewonnen, wo sie keinen Satz abgegeben hat in dem, im ganzen Finale in Glasgow. Niemand spielt gern gegen Belinda. Sie hat auch praktisch keine Schwächen. Und wahrscheinlich müssen gewisse paar Sachen zusammenkommen, dass sie den ersten Titel holt. Und allenfalls, wenn sie den ersten holt, ist es dann einfach der zweite oder der dritte zu gewinnen. Überhaupt keine Frage. Bei Frauen ist es aber grundsätzlich so, dass sehr viele sich Chancen ausrechnen können, Grand Slam-Titel zu gewinnen. Das hat man über die letzten Jahre gesehen. Es ist also alles sehr, sehr eng zusammen. Was fehlt, sind so die absoluten Überfliegerinnen. Das hat es früher so ein paar Mal gegeben, wo man auch mehr oder weniger gewusst hat, entweder sie oder sie wird das Turnier gewinnen, aber der Rest ist in einer anderen Liga. Und das gibt es momentan gar nicht. Und wenn man die erste Wahl anschaut, dann gehört Belinda definitiv dazu. Kommt dazu, dass in der Geschichte es doch einige Mütter hat, die besser gespielt haben, nachdem sie Mami geworden sind, als vorne. Ein klassischer Fall. Dafür ist Kim Clijsters, der mehrmals im Grand Slam-Final gestanden ist. Aber der erste hat sie dann gewonnen, wo sie Mami war.
Genau. Und vielleicht noch schnell zum Ausführen, warum Andrea Petkovic der Belinda Bencic so viel zutraut nach ihrer Rückkehr. Sie sagt, also ein bisschen, Belinda hat das Niveau schon immer gehabt, von den Allerbesten. Was ihr so ein bisschen gefehlt hätte, oder was ihr so ein bisschen im Weg gestanden sei, sei es ein bisschen der fast zu starke Perfektionismus, dass zu viel wollen, sich selber zu fest unter Druck setzen. Und das eben genau jetzt, wenn dann vielleicht noch etwas Größeres, noch Wichtigeres in ihrem Leben wird sein als eben das Tennis, dass sie genau das ein bisschen, den Ticken entspannter machen können und dass das gerade eben, dann könnte länger, um eben noch mehr Erfolg zu haben.
Ja, alles eine Frage von der richtigen Dosis. Auch was, wenn es um den Ehrgeiz geht.
Ja. Das heisst, hast du Belinda in der Vergangenheit auch so wahrgenommen, dass sie sicher nicht zu wenig, fast manchmal ein bisschen zu viel Ehrgeiz
hatte? Das ist noch schwierig zu beurteilen. Ich glaube, sie hat zwei, dreimal auch Pech gehabt. Beispielsweise im US Open, wo sie im Halbfinale steht, gegen Bianca Andreescu, wo Bianca Andreescu das beste Tennis von ihrem Leben spielt. Und eigentlich müsste Belinda den ersten Satz gewinnen. Ich glaube, dann läuft sie durch und Andreescu gewinnt nachher nicht die US Open. Oder wo sie gegen Raducanu verliert in dem Match, dort ist sie wirklich nicht gut drauf gewesen. Ich glaube, dort hat sie sich wirklich unter Druck gesetzt, aber eigentlich ist sie die Beste im Feld gewesen. Also manchmal müssen auch zwei, drei Sachen zusammenkommen. Ich glaube, sie hat in der Vergangenheit auch da oder dort ein bisschen Pech gehabt. Aber wenn du lang genug spielst und dir genügend Chancen gibst, dann ist man zwischendurch einmal das Glück wieder auf der inneren Seite. Und ich würde sagen, wenn man jetzt das anschaut, sollte sie nochmal können, ich weiss auch nicht, 8, 9 Jahre vorne mitspielen, dann irgendwann passt es.
Also, wir werden es sehen. Jetzt wünschen wir der Belinda Bencic natürlich zuerst alles Gute und noch das Beste für das private Glück, das aktuell im Vordergrund steht, natürlich. Für uns ist jetzt Zeit für ein paar schnelle Entscheidungen, Heinz. Wir kommen nämlich zu unserer Rubrik Tiebreak. Also Heinz, für dich heisst jetzt fünfmal entweder oder immer mit der Bitte um eine schnelle Antwort und dann eine kurze Erklärung. Entweder nie mehr einen guten Kaffee trinken oder nie mehr ein gutes Glas Rotwein trinken.
Extrem schwierige Entscheidung. Nie mehr Kaffee. Wie Rotwein trinke ich vor allem am Abend, Kaffee am Morgen. Und irgendwie bin ich doch am Abend dann eigentlich mehr empfänglich für die verschiedenen Geschmäcke als am Morgen.
Lieber Winnetou oder lieber James Bond?
Definitiv Winnetou. Wir hatten so eine wunderschöne Schwester gehabt, Nochi.
Lieber eine Welt ganz ohne Berge oder eine Welt ganz ohne Meer?
Ja, lieber ohne Berge. Weil ein bisschen Weitsicht gefällt mir doch fast mehr, obwohl ich die Berge liebe.
Lieber Heavy Metal oder lieber Kuschelrock?
Ja, Heavy Metal ist mir definitiv zu laut, also dann Kuschelrock.
Und zum Abschluss, lieber schwedische Köttbula oder Schweizer Käsefondue?
Ja, doch Käsefondue. Wie Käsefondue bewegt ein bisschen mehr als Schöttböller.
Schöttböller, spricht man es richtig aus?
Genau.
So, und damit kommen wir jetzt, Heinz, zu unserem Fokusthema. Und wir haben es ja eingangs schon erwähnt. Diese Woche spielst du mit dem Schweizer Billie Jean King Cup Team in den Qualifiers gegen Polen. Die Begegnung, die wird am Freitag und am Samstag in Biel vor, so wie es aussieht, gut gefüllter Halle in der Swiss Tennis Arena stattfinden. Wie gross ist die Vorfreude auf das Heimspiel?
Also ich bin ein bisschen konservativ. Ich spiele lieber nach dem alten Format Billie Jean King Cup. Ich finde das grossartig, ein Heimpublikum zu haben. Selbst wenn wir nicht daheim sind. Nur eben logischerweise, wenn wir daheim sind. Es ist einfach ganz eine andere Atmosphäre. Auch das Format über zwei Tage behagt mir. Also ich finde es cool, dass wir wieder mal daheim spielen können. Der Grund, warum wir erst wieder jetzt daheim spielen, ist einfach, weil wir vorhin zu erfolgreich gewesen sind. Ein schönes Problem.
Genau, weil man ja nur Finals gespielt hat die ganze Zeit, so ist es. Jetzt trifft man, wie ich angesprochen habe, auf Polen. Und die Polinnen, die haben ja nicht nur, dank der Welt Nummer 1 Iga Świątek, ein extrem starkes Team, was sie damit auf Biel bringen. Wie gefällt dir oder wie gefällt euch als Team, die wir haben nichts zu verlieren, Ausgangslage?
Ja, das, in dieser Ausgangslage sind wir schon öfter gesehen. Also, wir haben fast so ein bisschen Übung, oder? Und grundsätzlich, glaube ich, die Einstellung von Schweizer, ist, wir sind eine kleine Nation, wir versuchen grosse Nationen beizustellen. Also wir sind durchaus fähig, über uns hinauszuwachsen. Aber man muss wissen, das wird auch notwendig sein. Und sie müssen ein bisschen schwächen. Aber wir haben ja noch das Heimpublikum und das könnte am Schluss eben das Züngli an der Waage sein.
Jetzt wird ja dein Team ein bisschen anders aussehen, als man es sich zuletzt gewohnt war. Eben, Belinda Bencic fehlt, da haben wir schon drüber geredet. Dann fehlt leider auch Viktoria Golubic verletzt. Dafür hast du zum ersten Mal überhaupt Valentina Riiser aufgeboten und zum ersten Mal nach 5 Jahren wieder die Lena Inalporn. Dazu kommen noch Celine Neff, Simona Walter und Jill Teichmann. Wie beurteilst du die gesamthafte Personalsituation von deinem Team?
Ja, logisch, wenn zwei Leistungsträger wegbrechen, ist man nicht mehr das gleiche Team. Überhaupt keine Frage, oder? Es geht nicht nur ums Niveau auf dem Platz, sondern es geht auch darum, dass man vorne erfahrene Leute hat, die das ganze Team ziehen. Das gibt auch eine gewisse Atmosphäre dann im Team. Und das heisst, wir haben jetzt ein komplett neues Team eigentlich. Und das Team muss jetzt den Umgang miteinander irgendwie organisieren, auch finden, was optimal ist, dass am Schluss die rausläuft, auch das Team optimal vertreten. Und das wird eine Aufgabe sein, in den nächsten 3-4 Tagen genau das Richtige zu finden, um die richtige Stimmung zu haben, dass wir rauslaufen können und am Schluss uns einfach verkaufen. Weil du kannst nur bedingt beeinflussen, ob du gewinnst oder verlierst. Aber was kannst du beeinflussen, ist, dass du absolut alles bringst an dem Tag, in der Minute, was zählt. Und ich bin eigentlich optimistisch, dass wir das anbringen.
Speziell ist die Situation ja auch noch ein bisschen für Celine Neff, oder? Die ist 18 Jahre jung immer noch, die ist zum zweiten Mal überhaupt erst dabei im Team und ist plötzlich eigentlich schon die Leaderin. Wer sie kennt, weiss, ist eine sehr ehrgeizige, selbstbewusste junge Frau. Kann ihr diese neue Rolle vielleicht sogar noch zusätzlichen Schub verleihen?
Ja, das muss ich dann zeigen, aber sie hat schon ein bisschen Erfahrung, wie sie ja vor uns gespielt hat in Sevilla. Ich glaube, das ist jetzt in dem Fall eine ganz wichtige Erfahrung gewesen. Sie hat auch schon gegen Top-Leute gespielt. Und sie hat auch schon sehr gut gegen Top-Leute gespielt. Nicht zuletzt auch in Sevilla, wo sie beispielsweise gegen Tschechien noch 4-1 im dritten führt. Also, sie weiss, dass wenn sie richtig gut spielt, sie das Niveau hat können mitzuheben. Und das wird essentiell sein. Vor allem am Anfang, wenn man dort rausläuft, mit der neuen Atmosphäre, die Heim und so weiter und so fort. Dass man vor allem auch in den ersten 20 Minuten sofort auf Niveau kommt.
Wie kannst du als Captain so eine junge Spielerin auf die Situation vorbereiten? Du hast gesagt, sie hat Erfahrung schon gesammelt, in Sevilla hat sie gespielt für euch, aber eben jetzt nochmal Heimpublikum, vielleicht spürt man nochmal ein bisschen mehr Druck unter Umständen. Wie bereitest du dich auf so etwas vor?
Ja, das ist noch schwierig zu sagen, oder? Man muss dann auch sehen, wo jemand überhaupt energetisch ist vor so einem Match. Und es gibt gewisse Leute, die sind dann unglaublich zappelig, also die muss man eigentlich mehr beruhigen. Und dann gibt es gewisse andere, die sich versuchen zu beruhigen und dann sind sie eigentlich drunter. Ja, nicht nervös werden und dann sind sie überspitzt gesagt auch nicht bereit, hier rauszulaufen. Mhm. Sagen wir, wenn man jetzt von Motivationsniveaus spricht, und 10 wäre so, dass das Reh quasi im Skiwerferlicht stehen bleibt, weil es einfach blockiert ist. Dann so um die 7 oder 8 wäre es optimal. Drunter ist man zu langsam und drüber ist man zu verkrampft. Und die Aufgabe vom Coach ist, können zu lesen, wo ist jetzt die gute Frau? Sind wir jetzt bei 5 oder sind wir bei 9?
Jetzt hast du selber schon angesprochen vorher. Du blickst mit deinem Team zusammen auf mega erfolgreiche Jahre zurück. Eben, da ist der Finalezug 2021 gewesen, der Weltmeistertitel 2022 und dann sind wir letztes Jahr auch noch Team des Jahres geworden in der Schweiz. Was hat das Team in den vergangenen Jahren, jetzt mal abgesehen von der Qualität von jeder Einzelnen, so erfolgreich und so stark gemacht?
Das Grossartige am Tennis ist, dass du nicht alles kannst organisieren kannst. Es gibt so viele Sachen, die man nicht fassen kann. Warum kommt es so raus? Oder? Warum spielt jemand 6-1, 1-6, 6-1? Viel passiert eben im Kopf, immer so zwischen den Ohren. Und im Team ist es so, dass das Umfeld einen starken Einfluss hat auf das, wie man sich dann am Schluss fühlt. Fühle ich mich gut? Fühle ich mich stark? Das hat auch mit dem Umfeld zu tun. Und die Girls haben es fertiggebracht, sich gegenseitig besser zu machen. Und wir hoffen, dass die Girls jetzt in dieser Woche auch einen Weg finden, sich gegenseitig besser zu machen.
Jetzt sagst du, sie haben sich gegenseitig besser gemacht. Ein bisschen sehr bescheiden finde ich. Auch du als Coach hast, oder als Captain hast natürlich auch noch einen gewissen Einfluss. Wo kannst du noch so ein bisschen die Schräuble ansetzen in einem Team, im Bewusstsein, dass die Spielerinnen ja das ganze Jahr eigentlich mit ihren Coaches arbeiten und dann immer nur kurz quasi zu dir ins Team kommen? Wo hast du so die Hebel, die du kannst bedienen?
Also Hebel habe ich noch keine gefunden. So einfach ist es dann nicht. Oder? Dann müssen wir nur noch da oder da ziehen. Das ist ja genau die Schwierigkeit. Oder? Man muss eigentlich im Prinzip spüren. Und viel geht ja eben über das Gespür. Ich fühle mich gut, ich fühle mich schlecht. Und es ist so, dass alle, die Teil von dem Team sind, Teil vom Umfeld ist, jeder ist quasi Teil von dem Motor, irgendein Zahnrädchen. Und alle müssen können mitdrehen, sonst wird das irgendwo ein bisschen blockiert. Oder? Und man kann nicht sagen, so muss man das machen. Jeden Tag, jede Stunde und teilweise draußen auf dem Platz ist auch jede Minute anders. Mhm. Spüren, was genau passiert und was allenfalls für Möglichkeiten gibt, das ist eben dann die Aufgabe. Also, und das Wichtigste als Coach und Captain ist dann nicht an sich selber zu denken. Oh Gott, ich bin gerade momentan nervös und überhaupt, sondern versuchen, sich in die Situation zu versetzen und zu spüren, was braucht jetzt die Person dort aussen, damit sie möglichst gut die nächsten 10 Minuten Tennis spielen kann. Und dann ist man in einem Bereich, wo man es nie weiss. Man hofft, dass man da etwas richtig sagt, aber man weiss es nicht. Nicht voran, nicht während und man weiss es auch nicht nachher, was man dazu getragen hat. Aber wenn man gewonnen hat, hat man zumindest nicht allzu viel falsch gemacht.
Das Gespür, das du ansprichst, oder? Ich glaube, das entwickelt man ja wahrscheinlich auch mit den Jahren, mit der Erfahrung, die man macht, Jahr für Jahr. Und da hast du jetzt schon einige hinter dir. Du bist 12 Jahre nur schon Captain von dem Team, was schon sehr, sehr eine lange Zeit ist. Du hast natürlich vorher auch schon sehr erfolgreich als Coach geschafft und so. Die Leidenschaft und die Energie, die man bei dir immer noch spürt, wenn du mit dem Team zusammen schaffst, wo kommt die immer noch her? Ich glaube, die anderen, die wären nach 12 Jahren wahrscheinlich eher schon ein bisschen ausbrennt, sage ich jetzt mal.
Ja, es macht einfach unheimlich Spass, auch so mit jungen Leuten zu arbeiten in meinem Alter, mal ganz ehrlich. Oder? Das halte ich erstens jung. Und zweitens ist es so, dass man gewisse Wettkampffreude, glaube ich, das Leben lang nie verliert. Wie, es ist schon ein wunderschönes Gefühl, können zu gewinnen. Und auch können Teil von einem Wettkampf sein. Und das ist jetzt meine Möglichkeit, können Teil von einem Wettkampf auf allem höchsten Niveau gewesen, wie in meinem Alter, sonst kann man ja nicht mehr rauslaufen und noch das Gefühl haben, man könnte auch irgendwie kompetitiv sein. Also gewisse Sachen, die ja im Innen sind, gehen hoffentlich nie weg, oder? Außer man wird, ja, eben dann irgendwie, also wenn man vielleicht, wenn man einfach die Energie dann wirklich verliert ab einem gewissen Punkt, und auch an wenig Sachen noch Freude haben, dann geht vielleicht auch das verloren. Aber ich glaube, etwas vom Wichtigsten überhaupt ist, dass man, auch wenn man älter wird, eben fertig bringt, gewisse Sachen noch mehr anzuschauen, unter Umständen auch noch mehr zu schätzen. Oder? Also, es gibt ja solche, die sagen, ja, eben, man kann auch schätzen, wenn dann Rasen wächst, beispielsweise. Da muss man, glaube ich, relativ alt werden, bis man das schätzt. Ich schaue also lieber einen Billie Jean King Cup bei, der läuft ein bisschen mehr, es ist ein bisschen einfacher, aber es läuft ein bisschen auf das raus.
Du bist eigentlich schon fast am Werbung machen für den Billie Jean King Cup und das darfst du jetzt sehr gerne auch noch. Wenn du jetzt den Leuten nochmal mit auf den Weg geben willst, warum sollte man auf gar keinen Fall die Partie zwischen der Schweiz und Polen in Biel, den Freitag und den Samstag verpassen?
Da gibt es einige Gründe. Erstens spielt die Nummer 1 der Welt, also besser Frauentennis wird man nie mehr sehen, weil Iga Świątek ist absolut top. Dann ist es so, dass der Billie Jean King Cup auch eine spezielle Atmosphäre ist. Und da wir ja einen guten Vorverkauf gehabt haben, wird es auch richtig laut werden. Also jemand, der gerne Sport zuschaut, gerne Wettkampf erlebt. Also näher kannst du fast nicht dabei sein als bei so einer Partie.
Jetzt würde ich gleich noch schnell auf die Świątek gehen. Du hast sie gerade noch mal erwähnt. Welt Nummer 1, eure Gegnerin diese Woche. Als Captain vom gegnerischen Team überlegt man sich ja sicher, ja gut, die ist momentan die Beste, aber man muss ja auch gegen die versuchen, irgendwo etwas zu finden, wo sie nicht die Beste ist oder wo man sie verletzen kann, wo man sie vielleicht sogar schlagen kann im Idealfall. Hast du schon etwas gefunden bei ihr?
Nein. Aber es ist nicht so schwarz-weiss. Also, wenn ich rauslaufe und das Gefühl habe, alles, was ich normalerweise mache, reicht nicht, um zu gewinnen, dann werde ich ganz sicher keine Chance haben. Also es ist mal grundsätzlich so, dass ich muss versuchen, mein Spiel zu spielen und dann tue ich kleine Anpassungen vornehmen. Und das ist mal eines der Aufgaben, die wir haben über die nächsten 4 Tage. Jedem das Gefühl geben, dass er gut genug ist, dort rauszulaufen und sich auch zu verkaufen und dass er sich nicht, oder nicht muss Sachen machen, die er sonst nie macht. Jetzt muss ich plötzlich Service Volley spielen, obwohl ich das nie mache. Ob, wenn ich gesehen habe, dass Igor Swiatek vielleicht beim Return irgendein Problem hat. Aber ich habe ja das Problem dann beim Volley. Also so funktioniert es ja nicht. Also, im Prinzip, läuft es darauf raus, dass sie auch nur Tennis spielt. Und es ist schwierig genug, gegen Leute zu spielen, die so eine Reputation haben und so eine Ranglistenposition eben rauszugehen und einfach schon mal sein eigenes Tennis spielen auf dem Niveau. Wie bei vielen haben sie verloren, bevor sie rauslaufen. Und ich habe ja jahrelang Steffi Graf gecoacht und zwischendrin haben die Gegner schlicht und einfach gar nicht Tennis gespielt. Während dieser Stunde, sie haben nur übergeschaut, oder? Und unsere Aufgabe wird sie über die nächsten 3-4 Tage es fertig zu bringen, dass das genau nicht passiert.
Also, wir werden unsere Schweizerinnen sehen, Tennis spielen und nicht nur zuschauen. Weil sie zuschauen, das überlassen wir den Zuschauerinnen und Zuschauern im Stadion. Am Freitag und am Samstag, ich habe es angesprochen, zu spielen in der Swiss Tennis Arena. Wenn ihr jetzt unbedingt auch noch mit dabei sein, was wir natürlich sehr schön fänden, dann könnt ihr alle Informationen betreffend Ticketvorverkauf und zu den Spielzeiten etc. natürlich auf swisstennis.ch nachlesen. Wer gerne möchte zuschauen, aber nicht auf Biel kann kommen, die Partien werden auch live auf dem Kanal von der SRG übertreibt. An dieser Stelle sage ich merci vielmals dir, Heinz, für die spannenden Gespräche und die spannenden Einblicke, die du uns gewährt hast.
Ja, es war ein Vergnügen, dabei zu sein.
Und euch, die zugelassen haben, sage ich merci vielmals fürs Interesse und hoffe natürlich, dass ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid, wenn es heisst Let's Talk About Tennis.
Let's Talk About Tennis, der Schweizer Tennis-Podcast von Swiss Tennis.